ORF Radio Vorarlberg. Die Nachrichten. Es ist 13 Uhr.
Noch kein Strafverfahren gegen verdächtigen Bombendroher. Aufregung vor britischer Budgetrede wegen schmerzhafter Einschnitte für Reiche. Im Nachrichtenstudio Arthur Dreinacher. 2 Wochen nach der Hausdurchsuchung bei einem Schweizer, der wegen mehrerer Bombendrohungen in Österreich gesucht wurde, läuft gegen den Tatverdächtigen immer noch kein Strafverfahren. Offenbar gibt es zwischen den zuständigen Staatsanwaltschaften in St. Gallen und Linz Kommunikationsschwierigkeiten. Jürgen Pettinger berichtet.
Die Schweiz liefert Staatsangehörige grundsätzlich nicht aus, kann ein Strafverfahren aber selbst übernehmen, wenn ein anderer Staat darum bittet. Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft in Linz sei das längst passiert. Den Schweizern genügt das aber nicht. Noch habe man keine Akten aus Österreich bekommen, sagt Leo Philipp Menzel von der Staatsanwaltschaft St. Gallen.
Sollten die Unterlagen mit dem Ersuchen bei uns eingehen, werden wir das prüfen und den Fall wahrscheinlich dann auch übernehmen.
Mit Unterlagen meinen Sie Ermittlungsergebnisse aus Österreich, die Sie brauchen, um ein Verfahren gegen jemanden einzuleiten?
Ja, das sind die Voraussetzungen aus dem Abkommen, das die Österreich mit der Schweiz hat. Dabei müssen die Beweise und die Akten mitgeliefert werden.
Aktuell läuft gegen den Tatverdächtigen also kein Strafverfahren. Ermittelt werde dennoch weiterhin in Österreich und der Schweiz getrennt voneinander.
Teile Spaniens sind von verheerenden Unwettern heimgesucht worden. Bei massiven Überschwemmungen sind bisher mindestens 62 Menschen alleine in der Region Valencia ums Leben gekommen. Viele Autofahrer waren unter anderem in Autos eingeschlossen. Besonders schlimm ist die Lage in den Mittelmeerregionen Andalusien, Murcia und eben Valencia. Das genaue Schadensausmaß ist noch unklar. Großbritannien steht vor großen finanziellen politischen Weichenstellungen. In einer halben Stunde hält Finanzministerin Rachel Reeves ihre Budgetrede. Schmerzhafte Einschnitte werden erwartet. Jörg Winter in London, auf was muss sich die britische Bevölkerung da einstellen?
Keine Steuererhöhungen für die arbeitende Bevölkerung, das war ein zentrales Wahlversprechen. Jetzt wird es doch Steuererhöhungen geben, die aber vor allem die Arbeitgeber treffen und Menschen mit Vermögen. Dieses Geld soll in das marode Gesundheitssystem fließen, aber auch in Infrastruktur und Standardmaßnahmen. Das Ziel ist klar, Wachstum. Die Regierung will die Abwärtsspirale durchbrechen aus hohen Steuern, hohen Schulden bei niedrigem Wachstum und öffentlichen Dienstleistungen, die immer schlechter werden. Das Budget ist ein Paket aus Einsparungen, Steuererhöhungen, aber auch gezielten, wie es heißt, Investitionen in die Zukunft. Schmerzhafte Einschnitte jetzt, um später ernten zu können, das ist die Strategie der britischen Regierung. Ob es funktioniert, das ist ungewiss.
Danke, Jörg Winter. Und einen Tag vor Halloween warnt das Bundeskriminalamt vor Streichen mit Sachbeschädigung oder Ruhestörungen. Straftaten werden auch in der Halloween-Nacht nicht als Bagatelldelikt behandelt, sagt Innenminister Karner von der ÖVP. Jedes Jahr komme es zu Vorfällen, bei denen unbedachte Handlungen erheblichen Schaden anrichten, heißt es. Das waren die Nachrichten mit Arthur Dreinacher.
Das Radio Vorarlberg Wetter.
Der Nebel bleibt im Rheintal beständig, sonst ziemlich sonnig in ganz Vorarlberg, 18 Grad die Höchstwerte. Wenig Änderungen dann morgen Donnerstag. Zu Allerheiligen gibt es gute Chancen, dass sich der Nebel etwas auflösen wird im Rheintal. Das waren die Aussichten für die nächsten Tage. Sie sind sich unterwegs mit uns mit Radio Vorarlberg. Keine aktuellen Störungsmeldungen. 0800 20 4000, die Nummer vom Verkehrsservice.
Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter.
Mahlzeit am Mittwoch. Wir beschäftigen uns heute mit der Hospizbewegung. Seit 30 Jahren gibt es die Hilfe für schwerkranke Sterbende und deren Angehörige.
Es geht vor allem darum, noch ein bestmögliches Leben bis zum Schluss zu ermöglichen. Es werden versucht, noch Wünsche zu erfüllen, auch da zu sein für die Menschen. Einfach nur da zu sein, das ist oftmals das Größte und Wertvollste.
250 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen sind aktuell für die Vorarlberger Hospiz im Einsatz.
Ich kam in die Pension und Stricken ist nicht so meins. Enkel waren groß und so haben wir was gesucht und Hospiz hat für mich sehr gut gepasst. Ich habe selber Verluste und habe einfach das Gefühl, das passt für mich.
Die Art der Hilfe ist natürlich enorm vielfältig. Es geht auch darum, schnell vor Ort zu sein.
Einer neutralen Person von außen, der die Schmerzen gleich abhört, ist das irgendwie ein ganz anderer Prozess, der da wirklich viel weitergeholfen hat. Die Einfühlsamkeit der Mitarbeiter und die Art, wie sie einen wirklich motivieren, auch wirklich im Leben ein bisschen weiterzumachen.
30 Jahre Hospiz in Vorarlberg, 30 Jahre Hilfe in extremen Lebenslagen bedeutet das. Meine Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie Erfahrungen mit den Helferinnen der Hospiz?
Diskutieren Sie mit
055 72 38 30
radio.vorarlberg@orf.at
oder im Facebook unter ORF Vorarlberg.
I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south. Yes, if I ever lose my mouth, oh, I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful light. Oh, did it take long to find me? And are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow.
Na, Sven Aschetter heute mit Christine Moll am Telefon, Christoph Holzer Abwicklung und Bernhard Dorkele. Produktion, Hilfe in extremen Lebenslagen beschäftigt uns heute. Es gilt nämlich 30 Jahre Hospiz in Vorarlberg zu behandeln. In hunderten, wahrscheinlich tausenden Fällen haben die freiwilligen Helferinnen Schwerkranken, Sterbenden und Angehörigen geholfen. Wer sind diese Helferinnen? Was tun sie und wann kommen sie in den Einsatz? Das sind die Dinge, die wir heute anlässlich dieses 30. Geburtstages ein wenig genauer besprechen wollen. Meine Frage an Sie, werte Hörerinnen und Hörer, haben Sie Erfahrung mit der Hospiz? Haben Sie Hilfe schon erhalten? Sind Sie vielleicht auch als Hospizhelferin tätig? Ihre Erfahrungen mit der Hospizbewegung? Heute gefragt unter Dornbirn 38 30. Bei mir zu Gast Margarita Matt, Leiting Hospizteams. Grüß Gott, Frau Matt.
Grüß Gott, Herr Neustädter.
Und Alfons Meindl vom Seelsorgeraum Dornbirn. Grüß Gott.
Hallo Matthias, grüß dich Gott.
Hallo. Frau Matt, 30 Jahre Hospiz in Vorarlberg, ein denkwürdiger Geburtstag, denke ich mal.
So ist es, ja, denn feiern wir auch dieses Jahr, steht ganz unter diesem Motto. Und wir wollen vor allem alle Ehrenamtlichen auch einbinden, dann natürlich die Bevölkerung, die Gesellschaft aufmerksam machen. Hallo Leute, uns gibt es, bitte denkt an uns. Dass ihr euch Hilfe holt, was ganz wichtig ist. Und es gab jetzt verschiedene Aktionen in ganz Vorarlberg, wo wir auf unterschiedliche Art und Weise auf unsere Arbeit aufmerksam gemacht haben.
Deshalb machen wir natürlich auch diese Sendung hier, um auch die Arbeit und die Leistung der Beats-Bewegung etwas breiter bekannt zu machen. Alfons Meindl, Sie sind primär hier auch wegen der Aktion mit den Koffern. Es wurde gestern in der Kapelle des Krankenhauses Dornbirn eine Aktion, eine Ausstellung eröffnet. Da geht es um 25 Koffer. 25 Leute haben den Koffer für die letzte Reise, von der es kein Zurück geben wird, gepackt. Was steckt dahinter?
Ja, das ist eine Idee, die hat der Fritz Roth geboren, ein Bestatter aus Deutschland. Und wir haben danach gefragt, ob wir das machen dürfen. Da haben wir die Erlaubnis bekommen. Und heuer im Frühling, wo ich mit euch von der Hospiz gesprochen habe, Alfons, hast du eine Idee? Können wir da miteinander was machen? Und ich finde es ja sehr schön, wenn die katholische Kirche, Caritas und Hospiz da miteinander was machen. Und schnell war die Idee geboren. Und den Hauptteil der hat dann doch die Hospiz gemacht, Menschen zu finden, die sich bereit sind, mit dem Thema auseinanderzusetzen und einen Koffer zu packen und den dann auch noch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Sehr schöne Geschichte. Danke.
Frau Matt, ist es so, dass wir einfach uns viel zu wenig mit dem Tod beschäftigen, wir deshalb dann auch so geflasht sind, wenn es uns mal trifft, wie wir gleich hören werden?
Auf jeden Fall ist es so. Und wir brauchen aber auch, das ist meine Meinung, auch immer wieder andere Instrumente, dass wir auf eine andere Art uns damit beschäftigen können. Und unsere Gesellschaft, wir selber, unser Alltag ist sehr schnelllebig. Wir haben immer den Eindruck, naja, uns kann nichts passieren, es läuft, ich muss funktionieren. Und dann natürlich, wenn was passiert, dann fährt das System runter und man hat vielleicht sogar nicht mal mehr in Erinnerung, wen kann ich denn um Hilfe fragen. Also ich kann da nur sagen, wir sind da.
Wenn man es wüsste, wenn das es diese Hilfe gäbe. Einer, der wirklich betroffen ist und vor allem sehr vom Schicksal überfahren wurde fast, ist der Mark Hofer. Im Sommer ist nämlich seine 60 Jahre alte Mutter binnen 4 Tagen gestorben. Also vom Samstag weg und am Mittwoch war sie tot. Und diese Extremsituation war natürlich eigentlich für die Familie kaum zu bewältigen.
Das Problem an der Sache war, zum einen habe ich eine Tochter, die ist gerade einmal 8 Monate alt gewesen. Meine Schwester hat auch einen Sohn, der ist gerade 9 Monate alt. Und wir waren jetzt quasi beide voll belegt und hätten irgendwie auf meinen Vater und auf meine Großmutter, ich sage jetzt einmal, unterstützend wirken sollen. Nur das Ganze war natürlich relativ schwierig, weil wir selber mit den Kindern alle Hände voll zu tun hatten. Und wir waren eigentlich relativ hilflos in der Situation und etwas überfordert. Und da haben wir das mega Glück gehabt, dass eine Bekannte vom mobilen Hilfsdienst uns da informiert hat, dass es diese Möglichkeit gibt und hat dann so die Nummer vom Hospiz zukommen lassen. Und die haben sich dann gleich bei uns zurückgemeldet und haben ein paar Leute vorbeigeschickt, die uns dann mal unter die Arme gegriffen haben.
Sagt der Mark Hofer, er kommt gleich nochmal dran, weil ich ihm gefragt habe, was die Hospizlerinnen getan haben. Sind Sie schnelle Eingreiftruppe, Frau Matt? Also wenn es ein Problem gibt, jemand kann, er zieht.
Jawohl, so ist es. Also wir haben 250 Ehrenamtliche in ganz Vorarlberg, die auch gut über Kurse befähigt wurden. Und wenn was reinkommt, dann schauen wir meist noch am selben Tag oder am nächsten Tag, dass was möglich ist. Wir Hauptamtlichen, die Koordinatoren und Koordinatoren, gehen nach Möglichkeit aber auch zur Abklärung vorab, weil wir auch ein bisschen wissen müssen, wie ist die Situation vor Ort und wer von meinen Ehrenamtlichen würde denn hier am besten passen. Dieses Matching, der Mix muss ja auch gut stimmen.
Mhm. Alfons Meindl, die Überschrift, die ich gewählt habe, Hilfe in extremen Lebenslagen. Inwiefern ist das auch noch ein Geschäft für die Kirchen im Land? Sind Sie damit befasst, mit diesen Schicksalsschlägen und die Leute kommen ins Pfarrheim und sagen, ja, ich weiß noch mal weiter?
Das in vielfältigen Formen von Schicksalsschlägen. Das eine Mal ist es auf und Not, weil jemand finanziell nicht mehr weiterkommt, dann sind wir da durchaus auch Ansprechpartner, auch direkt vor Pforn, leiten aber dann sehr oft an Profis weiter, Sozialamt, Caritas. Mit dem Tod kommen wir eher erst in Berührung, wenn Leute jemanden brauchen, der ihnen bei der Bestattung behilflich ist, einen Gottesdienst mit ihnen feiert. Und dort, das mache ich ja auch als Person, als Gemeindeleiter in der Pfarre Rohrbach, da ist durchaus auch das Thema, wie geht ihr mit eurer Trauer um? Kommt ihr da zurecht? Habt ihr Freunde, wo ihr reden könnt? Und wir legen dann auch bei diesen Trauergesprächen natürlich den Falter der Hospiz auf, weil wir da, die Hospiz ja auch eine Organisation ist, die auch in Trauer hilft, wenn es auch da ein Sterbefall schon da ist. Es ist auch für die Hinterbliebenen seid ihr da, oder?
Weil die Angehörigen darf man nicht vergessen, das ist klar. Lassen wir, apropos Angehörige, lassen wir nochmal den Marc Hofer sprechen. Wie vorhin schon erwähnt, binnen 4 Tagen ist seine 60 Jahre alte Mutter im Sommer gestorben. Ich habe ihn gefragt, was haben denn die Hospizmitarbeiterinnen getan? Wie haben sie geholfen?
Also im allerersten Zug war einmal sehr gut, dass sie nur einmal wirklich in die Wohnung gekommen sind, denn angefangen haben, nochmal abzulosen, was ist wirklich passiert, mental Unterstützung hier haben und dann wirklich einmal mit der Oma eine Runde gelaufen gegangen sind oder mit dem Papa kurz in den Garten raus, dass wir wirklich ein bisschen entlastet worden sind, das zum einen, dass wir quasi den Haushalt und die ganzen Sachen, die halt angestanden sind, irgendwie im Laufen halten können haben. Und zum anderen, durch das Reden in der größeren Runde ist das irgendwie vom Verarbeiten noch ganz anders geworden, weil in der Familie hat man irgendwie so einen Spiegel. Alle leiden und das kommt irgendwie immer wieder retour, wenn man die ganzen Themen versucht zu verarbeiten. Und mit einer, ich sage jetzt, neutralen Person von außen, die weiß, wie sie da gleich einfühlsam reden kann, die die Schmerzen ein bisschen abhört, ist das irgendwie ein ganz anderer Prozess, der da wirklich viel weitergeholfen hat.
Sagte mir der Marc Hofer gestern Nachmittag, als wir das Interview geführt haben. Frau Matt, abschließend für diesen ersten Block. Es wäre die falsche Einschätzung, wenn man sagen würde, es geht nur um Sterben bei der Hospiz.
Nein, es geht um vieles mehr, vor allem ums Leben. Es geht, dass man bestmöglichst leben kann, noch in jeder Situation, in der man ist. Ist man von Krankheit betroffen? Hat man einen Angehörigen? Ist ein Todesfall passiert? Pflegt man jemanden mit einer Demenzerkrankung? Also all diese Situationen, da geht es darum, dass der oder die Betroffene, aber auch das gesamte Umfeld noch ein gutes Leben hat.
30 Jahre Hospizbewegung, 30 Jahre Hilfe für Sterbende, für Schwerkranke, aber auch für die Angehörigen in extremen Lebenslagen. Das ist das Thema, das wir heute diskutieren. Nicht zuletzt natürlich auch, weil ja übermorgen Allerheiligen ist. Bei mir zu Gast Margarita Matt, sie hat die Leitung der Hospizteams inne und Alfons Meindl vom Seelsorgeraum Dornbirn. Alfons Meindl ist der Gemeindeleiter der Pfarre Dornbirn-Rohrbach. Ihre Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, an meine beiden Gäste, aber auch Ihre Erfahrungen mit dem Hospiz, mit den Hospizhelferinnen. Haben Sie schon einmal mit ihnen zu tun gehabt? Sind Sie vielleicht Hospizhelferin? Waren Sie es? Oder haben Sie zurzeit gerade so eine Extremsituation und wissen weder ein noch aus? Dornbirn 3830, radio.vorarlberg@orf.at.
Ihre Meinung zählt.
055 72 38 30.
Radio.vorarlberg@orf.at
oder im Facebook unter ORF Vorarlberg.
30 Jahre Hospizbewegung, 30 Jahre Hilfe in extremen Lebenssituationen. Das ist das Thema, das wir heute besprechen. Und zwar mit Margarita Mazzia, die Leitung der Hospizteams unter sich, und Alfons Meindl vom Seelsorgeraum in Dornbirn. Alfons Meindl, der Rudi schreibt mir ein Mail. Ihm würde diese Ausstellung noch interessieren. Nichts gegen die Hospizbewegung, sagt aber, ob man da einfach hingehen kann. Weil immerhin ist es im Krankenhaus, und was das mit diesen Koffern auf sich hat.
Kann man natürlich hingehen zu den normalen Öffnungszeiten am Nachmittag, ist jeder herzlich willkommen. Zeitweise sind sogar Hospizbegleiter da, die einladen zum Gespräch. Und ja, die Menschen haben Koffer gepackt im Blick auf den Tod, was würden sie da mitnehmen noch? Und mussten natürlich aussortieren, manche haben ganz volle Koffer, manche ganz leere. Was wir natürlich wollen, ist, dass die Menschen eingeladen werden, sich mit ihrer Endlichkeit auseinanderzusetzen. Und dazu, ich habe gestern ja das auch gesagt, wünschen wir uns dann sowas wie eine kreative Betroffenheit. Was ich damit meine, dass man nicht bei der Betroffenheit stehen bleiben, sondern schauen, was hat das, diese Ausstellung, für eine Auswirkung auf mich und mein Leben. Und habe gestern ja auch erzählt, bei einer ersten Ausstellung, was wir machten, hat eine Frau darüber gesprochen, dass sie jahrzehntelang mit ihrer Tochter keinen Kontakt mehr hatte. Und die kreative Betroffenheit heißt dann, dass der Mann, der sich das angeschaut hat, gesagt hat, ich habe dieselbe Situation mit meinem Sohn. Und er hat gesagt, ich rufe ihn heute wieder an. Und das ist das, was wir uns wünschen aus diesen Ausstellungen. Aber jeder soll, wer Zeit hat, es ist noch bis, glaube ich, 17. November geöffnet, kann nachmittags, vormittags vorbeikommen, schwerpunktmäßig Nachmittag geöffnet.
Frau Matt, diese Beschäftigung mit dem Tod, man unterscheidet ja auch Sterben als der Prozess zum Tod und Tod. Würde das uns vieles erleichtern?
Ich glaube schon, dass es uns das einiges erleichtern könnte, aber es muss jeder und jede für sich selber entscheiden, wie will ich leben? Mhm. Möchte ich dieses Thema in mein Leben holen, um es mir leichter zu machen? Oder möchte ich mich auf irgendeine Art und Weise damit beschäftigen? Es ist immer schwer, jemand aufzudrücken, ja, man muss über den Tod reden und über das Sterben. Und jeder und jeder hat sein Leben, und es muss für jeden so passen, wie es einfach kommt. Und es kommen schon meistens die richtigen Begegnungen und Beziehungen oder Projekte, Möglichkeiten, was auch immer. Und dann wird einem ein Thema gestellt. Und so, denke ich, wird es auch mit dem Tod sein.
Dann bei uns angerufen hat die Gabi. Grüß Gott.
Ich habe meine Mama vor 2,5 Jahren um Silvester 3 Wochen im Hospiz gehabt. Und sie hat den Lebenswillen aufgegeben. Und ich muss sagen, also das ist das Schönste und das Tollste, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Ich schaue zu meiner Mama seit 8 Jahren. Und ich kriege das Boden gut her, aber da drüben ist eine Wärme, ein Licht, und die Betreuer sind so nett, und wir haben es wirklich geschafft, dass Mama nach 3 Wochen wieder aus die Lofa können. Und sie haben sie damals genannt, der Sonnenschein. Seither bin ich Mitglied beim Hospiz, also ich zahle ihn, ich spende Geld, weil mich das so berührt hat, und ich möchte einfach Danke sagen. Mhm. Wirklich Danke.
Gabi, Sie sprechen vom Hospiz am See?
Ja.
Also, okay. Erzählen Sie uns das noch von Ihrer Mama. Was war da los, dass sie diesen Lebenswillen aufgegeben hat?
Also, wie soll ich sagen, ich bin sehr sentimental. Also, mein Mann ist im März gestorben, und ich habe ihn begleitet. Er ist 60 geworden. Ich habe ihn innerhalb von 3 Wochen verloren. Das ist auch so schnell gegangen. Und Mama hat im September Corona gekriegt, und dann ist das schleichend gewesen. Meine Mama und mein Mann haben da ein sehr gutes Verhältnis gehabt, und das war so richtig schleichend. Sie hat nicht mehr erste Welle, sie hat sich aufgegeben. Und ich habe dann die Mama mit meiner Schwester 2 Wochen zu Hause gepflegt, 24 Stunden. Wir sind total allein gewesen, wir haben nicht gewusst, wie und was. Wir haben uns so hilflos gefühlt, und dann hat meine Schwester Gott sei Dank eine Palliativärztin gefunden, wo die Mama dann ins Hospiz umgekommen ist. Das war zufällig ein Bett frei. Ja. Das ist eigentlich die Geschichte, und wir haben es wieder geschafft. Sie ist nochmal rausgekommen.
Und zurück ins Leben, hat sie dann noch gesagt, Frau Matt. Das Hospiz am See ist eine spezielle Einrichtung. Also wir haben ja gerade eine Sendung einmal nur über das Hospiz am See gemacht. Das ist schon ein Ort, der, ja, der eigentlich fast Wunder wirken kann.
Ja, wir nennen dort unsere zu Pflegenden immer Gäste. Mhm. Und das Team schaut auf sehr berührende Art und Weise, dass das Sein dort noch ganz schön möglich ist und vor allem, dass man auch die Angehörigen kommen können, dass Beziehung, Begegnung dort noch sehr schön möglich ist. Es ist dort der Leiter, der Dr. Klaus Gasser und meine Kollegin, die Simone Altmann, ist für die Pflege verantwortlich in der Leitung. Und meine Kollegin Anja Rümmel-Peintner macht ebenfalls dort die Koordination für Ehrenamtliche. Also auch dort ist ein Team an Ehrenamtlichen, die dann ganz konkret vor Ort durch die Zimmer gehen und schauen, was brauchen die Gäste, was brauchen aber auch die Angehörigen.
Da sind wir bei einer Mitarbeiterin, die schon einige Zeit dabei ist, nämlich die Ulrike Metzler. Ich habe sie interviewt für diese Sendung und habe sie zunächst einmal gefragt, was tut sie, warum und wie und warum überhaupt das Ganze?
Also ich mache das Trauercafé mit 4 anderen Frauen einmal im Monat und sonst bin ich für ein Hospiz im Einsatz, wo man mich braucht, ob das Altersheim ist oder Hospiz am See oder das Krankenhaus.
Warum gerade Hospiz?
Ich kam in die Pension und stricken ist nicht so meins. Enkel waren groß und so haben wir was gesucht und Hospiz hat für mich sehr gut gepasst. Ich habe selber Verluste und habe einfach das Gefühl, das passt für mich.
Was ist das Spezielle an dieser doch sehr teilweise herausfordernden Arbeit?
Das soll ich Ihnen jetzt das erklären. Also ich habe das Gefühl, ich habe Empathie. Ich tue das einfach gern. Ich habe einmal gedacht, am Anfang, wo ich die Schulung gemacht habe, na, nicht sprechen, das muss furchtbar schwer sein für mich, weil ich bin doch irgendwie die, wo immer gern redet. Und mittlerweile ist das eigentlich für mich das Angenehmste, wenn ich irgendwo bei jemand sitze, wo man nur noch Hand halten muss, dann ist das einfach für mich stimmig und nicht schwer, wie ich am Anfang gemeint habe.
Soweit die Ulrike Metzler, seit vielen Jahren Hospizbegleiterin. Frau Matt, es werden sich die Leute fragen, kann man da jeder auf die Leute loslassen? Natürlich nicht.
Aber es sind ganz viele befähigt, die es vielleicht selber gar nicht denken. Das beobachten wir auch immer.
Mir ging es jetzt eher um die Ausbildung, weil...
Ja, ich weiß, aber ich möchte da nicht Türen schließen, weil...
Wir wollen Türen öffnen.
Genau, ich auch, da bin ich ganz bei Ihnen, ganze Tore wollen wir aufmachen, genau. Also es gibt einen Befähigungskurs, der hat ungefähr 100 Stunden Theorieinhalte und 40 Stunden Praktikum. Und dann sind die Menschen eigentlich gut befähigt, um dann in die jeweiligen Einsätze zu gehen. Davor findet ein Bewerbungsgespräch statt. Man schaut sich gemeinsam an, was hat man für Fragen. Also dort ist schon oft das Thema, boah, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Was meinen Sie oder was meinst du? Und da schaut man sich das gemeinsam an und dann geht es so Schritt für Schritt einfach weiter.
Wir schauen dann noch, was zu einem Trauercafé passiert. Alfons Meindl, mir ist etwas im Gedächtnis geblieben, nämlich der Trauerraum im Hadlerdorf. Was ist das?
Das Wort ist das Programm. Es ist ein Trauerraum mit verschiedenen Stationen, wo Menschen eingeladen sind, einfach der ist geöffnet von 9 bis 16 Uhr, durch diese Stationen zu wandern. Da gibt es Stationen, eine Station heißt, ich erinnere mich. Da sind die Menschen eingeladen, auf ein Kärtchen die Person zu schreiben, an die sie sich erinnern wollen. Weil dadurch bleiben wir über den Tod hinaus verbunden. Es gibt eine Station, ich gebe meiner Trauer eine Farbe. Die muss nicht immer schwarz sein. Die kann auch vielleicht hoffnungsvoll sein, weil was Neues aufbricht. Da gibt es eine Brücke zurück ins Leben. Also das einige Stationen, die dort sind und zeitweise, dass sie dort angeschlagen sind, auch die Hospizmitarbeiter vor Ort, wenn da ein Raum sich auftut für ein gutes Gespräch.
Aha. Diese Frage ist auch schon reingekommen. Wo erreicht man die Hospiz?
Ja, am besten natürlich per Telefon oder natürlich auf unserer Website hospiz-vorarlberg.at sind alle Angebote angeführt. Es haben auch alle unsere Netzwerkpartner unsere Kontakte und da sind wir sehr froh, dass Krankenpflegeverein, MOHI, dass die natürlich auch Partner sind oder wir von ihnen und da der Austausch sehr gut funktioniert.
Margarita Matt und Alfons Meindl sind heute bei mir zu Gast. Es geht um 30 Jahre Hospizbewegung in Vorarlberg. Es geht aber auch um den Umgang mit dem Tod, vielleicht das sich damit beschäftigen mit dem Tod und nicht nur in zwei Tagen, wenn Allerheiligen ist. Darüber diskutieren wir. Meine Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie schon Kontakt zur Hospizbewegung gehabt? Haben Sie die Hilfe der Hospizmitarbeiterinnen in Anspruch nehmen dürfen und können? Dornbirn 3830, radio.vorarlberg@orf.at.
Neues bei Neustädter.
Das Thema heute, 30 Jahre Hospizbewegung.
Also im allerersten Zug war es sehr gut, dass sie nur einmal wirklich in die Wohnung gekommen sind, denn angefangen haben, nochmal abzulosen, was ist wirklich passiert, ein bisschen Mentalunterstützung geholt und dann wirklich einmal mit der Oma eine Runde gelaufen gegangen sind oder mit dem Papa kurz im Garten raus.
Da ist Demenzarbeit dabei. Die sind dann unruhig im Krankenhaus, die Schwestern haben keine Zeit und dann kommt jemand vom Hospiz und wir beschäftigen dann diese Person 2 Stunden, dass sie einfach nicht aus dem Bett steigt und ruhig und zufrieden ist.
Ist man von Krankheit betroffen? Hat man einen Angehörigen? Ist ein Todesfall passiert? Pflegt man jemanden mit einer Demenzerkrankung? Also all diese Situationen, da geht es darum, dass der oder die Betroffene, aber auch das gesamte Umfeld noch ein gutes Leben hat.
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Bei mir zu Gast als Gäste, schon intelligente Formulierung, dankeschön. Margarita Matt, Leitung Hospizteams und Alfons Meindl vom Seelsorgeraum in Dornbirn. Wir haben vorhin schon die Ulrike Metzler gehört, Hospizbegleiterin seit vielen Jahren und unter anderem ist sie zuständig für das Trauercafé. Und weil wir schon so viel über Trauer sprechen und über Dinge, die da auf Familien, auf Betroffene einprasseln, was passiert im Trauercafé?
Da sind wir dann meistens so 5 bis 6, wo kommen und ja, und dann sitzen wir in der Runde, zünden Kerzen an fürs Trauernde, fürs Positive, lesen einen Text oder eine Geschichte vor und nachher machen wir eine Runde, wie es ihnen geht. Und die meisten reden sehr gern und die anderen losen zu, wo sie sich noch nicht so wohl fühlen. Wir fragen das in Gott und integrieren den Text, den wir gelesen haben, dass der irgendwie der passt dazu zur Jahreszeit. Und dann machen wir eine Pause mit Kaffee, wo sie mal anstocken können und selber mitreden. Und dann machen wir eine Schlussrunde. Und da sollte eigentlich alles Platz hier. Tränen, Lachen, hat da alles Platz.
Sagt Ulrike Metzler, das finde ich der entscheidende Satz. Es sollte alles Platz haben, Frau Matt. Vom Weinen bis zum Lachen. Da sind die Leute teilweise wirklich vielleicht ein bisschen gehemmt. Weil Trauern und Lachen, Brüller von anderen Menschen, das ist nicht so gesehen gerade.
Ja, aber man erinnert sich dann auch an schöne Momente mit dem Verstorbenen oder der Verstorbenen und dann auch an Dinge, wo man gemeinsam gelacht hat und dann hat das Lachen wieder Platz und jeder Mensch geht anders damit um und im Trauertreff wird ein extra Raum dafür geschaffen. Das heißt, da ist man in einer geschützten Atmosphäre, das ist sehr wichtig, einfach aus dem Arbeits- oder überhaupt aus dem Alltag rauszukommen und zu wissen, das sind andere, denen geht es ähnlich und da darf man loslassen. Und es wird dort im Trauertreff, jeden ersten Samstag im Monat übrigens, ja, sehr viel geweint natürlich, aber auch herzlich gelacht.
Wo gibt's diese Treffs?
Die gibt's im ganzen Land und für Dornbirn ist im Treffpunkt an der Ach in der Höchster Straße jeden ersten Samstag im Monat am Vormittag.
Alle Informationen natürlich wieder auf der Page.
So ist es.
Hospiz-vorarlberg.at. Alfons Meindl, Sie bieten Friedhofsgespräche an. Was ist das?
Friedhofsgespräche ist Aufhung eine Möglichkeit vor Allerheiligen, wo wir als Seelsorger von Dornbirn auf allen Friedhöfen in Dornbirn vertreten sind. Wir verteilen auf und ein Gebet und eine Kerze der Hoffnung. Und es kommt dann aber auch immer wieder zu Gesprächen, weil mit der Frage, an wen machen Sie denn hier eine Grabpflege, eröffnet eine Tür, wo Menschen dann erzählen, oder? Und wenn ich da diese kurze Geschichte dazulegen darf, vor 2 Jahren hat mich da ein Mann angeredet und hat gesagt, Sie haben vor 2 Jahren mit mir hier auf diesem Friedhof gesprochen und Sie haben dann eine Hospizmitarbeiterin dazugeholt, weil es war die Frage, seine Frau war ein halbes Jahr gestorben, er ist aus dieser Trauer nicht rausgekommen, die Kinder haben wieder funktioniert, haben einen anderen Alltag und haben gesagt, Papa, hör endlich mit dieser Trauer auf. Und ich habe dann eine Hospizbegleiterin dazugeholt und die hat gesagt, das machen wir folgender, kommenden Samstag ist dieses Trauercafé, da kommen Sie hin, ich bin da auch da, ich erwarte Sie. Und er hat gesagt, ein Wunder ist geschehen, da habe ich meine neue Freundin kennengelernt. Das Leben ist wieder schön, wieder zu ihm zurückgekehrt. Eine wunderbare Geschichte, was da aus diesen Trauergesprächen auf den Friedhöfen entstanden ist, in Zusammenarbeit mit Hospiz. Und ich denke, es braucht viele verschiedene Menschen, die da mitwirken, mit sich einbringen, dann kann aus Trauer auch wieder ganz was Neues entstehen und wachsen.
Also, aber Partnerbörse ist nur ein Nebengleis.
Nein, nein, ja, nicht falsch verstehen, genau, aber schöne Geschichte.
Absolut, das, ja, absolut, ist, ja. Es geht weiter. Bleiben wir noch bei den Aufgaben der Hospizbewegung und da noch einmal Ulrike Metzler, weil, wie ich schon gesagt habe, es geht nicht nur um Sterben, es kommen neue Felder dazu und ein großes, immer größer werdendes Feld ist die Demenzerkrankung.
Die sind dann unruhig im Krankenhaus, die Schwestern haben keine Zeit und nachher erwartet man, dann kommt jemand vom Hospiz und wir beschäftigen dann diese Person 2 Stunden, dass sie einfach nicht aus dem Bett steigt und ruhig und zufrieden ist. Wir holen sie einfach den Demenzpatient dort ab, wo er ist.
Wie gelingt Ihnen das?
Wenn ich vielleicht ein bisschen Biografiearbeit von der Schwester kriege, wo er geschafft hat, dann ist das schon wieder viel einfacher. Zum irgendwie dort einsteigen, ja früher. Sie waren ja Chef in dieser Firma. Da erinnert er sich und fängt zum Erzählen und vergisst, dass er nicht aufstehen darf. Oder eine Frau, die Kinderkir hat, hole ich dann halt auch irgendwie. Sie haben immer sicher viel kochen müssen und dann erzählt sie auch und vergisst, dass sie auch nicht aufstehen darf. Und wenn sie immer aus dem Bett gehen, weil sie nicht glauben, dass sie krank sind. Und meine Aufgabe ist es dann einfach, dass sie im Bett bleiben.
Sagt Ulrike Metzler, sie wäre eine hervorragende Interviewerin, so wie sie vorgeht. Aber Frau Matt, sind wir uns ehrlich, so etwas kann man nicht unbedingt lernen, oder? Da braucht man schon ein gewisses Maß an Begabung, an grundsätzlicher Bereitschaft, sich auf diese Situationen einzulassen.
Auf jeden Fall die grundsätzliche Bereitschaft. Und dann sage ich aber, es ist doch ganz vieles lernbar, natürlich auch ganz viel in der Persönlichkeit des Menschen. Unsere wunderbare Perle Ulrike hat einfach auch das Gespür für den Moment. Sie weiß, was braucht's gerade und welches Gespräch beginne ich oder singe ich sogar. Also sie macht auch solche Dinge. Ja, natürlich, ein gewisses Feeling, ein Gespür und Empathie für den Menschen sind gute Voraussetzungen. Und ich sage jetzt einmal, andere überlegen sich das wahrscheinlich gar nicht. Mhm. Also da ist schon was. Und ich glaube aber auch, dass das in jedem Menschen wäre.
Also wer sich vorstellen kann, für die Hospiz zu arbeiten, den können sie auch brauchen.
Ja, der kann sich melden und dann schauen wir gemeinsam, was möglich ist. Weil die Aufgabenfelder sind ja ganz unterschiedlich. Unsere Ulrike, die macht jetzt sehr viel. Die hat ja alle Angebote, kann man die Ulrike einsetzen. Aber es gibt auch, man kann auch als Trauerbegleiter, Begleiterin aktiv werden oder im Pflegeheim unterstützend beim Projekten. Also da ist sehr viel möglich und das schauen wir uns gemeinsam an.
Gut, dann haben wir noch den Herrn Schnell am Telefon.
Grüß Gott zusammen. Ich habe mir seit Teenagerzeiten immer wieder Gedanken über allfällig mögliches Ableben von mir Gedanken gemacht und bin jetzt 61 und fühle mich also zumindest geistig gut vorbereitet und möchte jetzt aus Ihrer Sendung lernen. Vielleicht kann eine Ihrer Studiogäste mir das beantworten. Ich habe es nicht verstanden, auch wenn ich es woanders schon gehört habe. Koffer packen. Für mich ist das Problem beim tatsächlich irdischen Sterben, dass man seine Liebsten und Hobbys verlässt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was weltliche Dinge mir helfen können, außer dass sie mich belasten, wenn ich sie jetzt schon packe. Aber vielleicht lasse ich es beantworten, vielleicht komme ich auf Ideen und packe auch mal einen Koffer. Danke Ihnen.
Alfons Meindl, versuchen Sie es.
Ja, also ein Teil, der durchaus gegeben ist, so die Bereitschaft, sich mit diesem Ableben und dieser Endlichkeit des Lebens auseinanderzusetzen. Und dann geht es in erster Linie ja darum, nicht nur für sich selber das zu backen, sondern auch zu überlegen, was ist denn da noch offen? Was könnte ich mit meinen Menschen, die mir wichtig sind, noch weiter besprechen, erledigen? Und wenn da Leute sind, auch ein Projekt aus einem Kofferbacken heraus, wo einer gesagt hat, und jetzt schreibe ich allen meinen Kindern einen langen Brief und schreibe ihnen hinein, wie wertvoll sie für mich sind. Und wenn ich gestorben bin, dann weiß meine Frau, wo diese Briefe liegen. Und wenn sowas daraus wächst, aus diesem Kofferbacken, dann finde ich das eine wunderbare Sache.
Also aber noch ein Aufräumen, ein letztes Aufräumen jetzt noch, wo man lernt?
Ich höre so oft, wenn ich Trauergespräche führe mit Familien, eigentlich wollten wir noch. Aha. Und eigentlich hätte ihm Papa gerne mal gesagt, oder ich hätte da noch eine Frage. Und ich glaube, dieses Kofferbacken ist eher so wirklich
sich mit dem auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, mit wem kann ich dann nochmal Danke sagen? Und nicht, weil ich schon vielleicht bald den Tod vor Augen habe, sondern vielleicht überhaupt noch 20 Jahre, das wünschen wir uns ja alle, noch 20 Jahre zu leben, wie wir uns hier versammelt haben. Aber oft vergessen wir wirklich den Nahen zu sagen, wie wertvoll sie uns sind und was sie uns bedeuten. Und das ist eine Möglichkeit, einen Impuls zu kriegen, zu sagen, das mache ich. Und vielleicht auch dieser Hörer, der sagt, könnte es als Möglichkeit nützen, weil er eben über das Abschiednehmen von seinen Lieben und sie zurücklassen. Aber zurücklassen, vielleicht auch einen Brief zurückzulassen, das ist für manche eine wertvolle Sache.
Die Ausstellung, diese 25 Koffer für die letzte Reise in der Kapelle des Krankenhauses Dornbirn. Noch bis zum 17. November können Sie da hingehen, zu den normalen Krankenhausöffnungszeiten, bitte nicht im Nachtdienst, und können sich das anschauen. Ist wirklich spannend. Es gibt schon viele, viele Einblicke, Eindrücke und den einen oder anderen Aspekt zum Nachdenken. 30 Jahre Hospizbewegung, unser Thema heute. Haben Sie Erfahrung mit der Hospizbewegung? Wie haben Sie das erlebt? Würden Sie vielleicht gern Mitarbeitende werden? Und trauen sich nicht? Da haben wir 38:30. My child arrived just the other day. Came to the world in the usual way. But there are planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a minute and as he grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when we'll get together then. You know we'll have a good time then. Well, my son turned 10 just the other day. Said thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Could you teach me to throw? I said, oh, not today, I got a lot to do. He said, that's okay, and he walked away and smiled and said, you know, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue with the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know. What I'm feeling like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when we'll get together then. You know we'll have a good time then.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Heute zum Thema 30 Jahre Hospizbewegung und am Telefon ist die Verena Fink. Sie berichtet uns von einem ganz speziellen Angebot der Hospizbewegung.
Ich hätte gern zu diesem Thema etwas, eine wertvolle Erfahrung mitteilen wollen. Und zwar bin ich derzeit selbst betreue den Angehörigen für Demenzkrank. Und ich bin unlängst auf einem Kurs gewesen, und zwar nennt sich das der letzte Erste-Hilfe-Kurs zum Abschied. Und ich möchte jedem Hörer das ans Herz legen, der die Möglichkeit kriegt, diesen Kurs zu besuchen. Das ist sowas Wertvolles, auch wenn man nicht unmittelbar vom Tod betroffen ist oder wenn man auch nicht unmittelbar unmittelbar davor steht, sage ich jetzt einmal, ist es eine Erfahrung fürs Leben, fürs gesamte Leben, wo man vielleicht auch in jüngeren Jahren, also ich hoffe jetzt zum Beispiel, ich habe noch ein paar Jahre oder schöne Jahre, dass ich nicht gleich betroffen bin und dieses erleben müssen, zum Abschied mir von einem geliebten Menschen oder von mir selber sehr gern. Und deshalb hat mich der Kurs auch sehr interessant und auch zum etwas fürs gesamte Leben Lust zum Lernen. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Und ich glaube, Hospiz am See ist für jeden etwas, nicht nur für ältere Leute.
Und das, dieser Erste-Hilfe-Kurs heißt der letzte Erste-Hilfe-Kurs?
Ja. Okay. Wird vom Hospiz am See geführt. Also da sind zwei Mitarbeiterinnen da gewesen. Bei uns ist über den Krankenpflegeverein möglich gewesen, um diesen Kurs zu besuchen. Geht 4 Stunden. Aber es sind sehr wertvolle Stunden.
Der letzte Erste-Hilfe-Kurs, Frau Matt. Was lehren Sie dort?
Richtig heißt es letzter Hilfekurs. Natürlich angelehnt an diesen Namen.
Erste Hilfe.
Es ist die letzte Hilfe. Also so, das ist die gedankliche Verknüpfung. Aber vielen Dank, Verena. Das ist ein toller Input. Da gibt es eine eigene Initiative in ganz Österreich, die eben solche letzte Hilfekurse organisiert, dass man sich ausbilden lassen kann als Referent oder Referentin. Aha. Und für Vorarlberg hat jetzt Hospiz einfach die Organisation dieser Kurse übernommen. Das heißt jetzt nicht, dass das direkt bei Hospiz angedockt ist, überhaupt nicht. Aber es sind immer 2 Referenten an diesem Nachmittag, jemand mit einem pflegerischer Kontext oder ärztlicher Kontext und jemand, der auch aus einem anderen Themenfeld auch kommt, aber immer eben zum Thema Palliativmedizin, Trauer, Verlust in diese Richtung.
Gut, dann sind wir schon in der finalen Runde dieser Sendung. Ich möchte aufhören mit dem Marc Hofer. Er hat am Beginn der Sendung gesprochen, binnen 4 Tagen ist seine Mutter verstorben und das hat natürlich für die ganze Familie einen Strudel von Problemen gebracht und die Hospizmitarbeiterinnen haben ihm dann geholfen. Er hatte ja erwähnt, dass er keine Ahnung hatte, dass es die Hospiz gibt und dass eine MOHI-Mitarbeiterin, mobile Hilfsdienstmitarbeiterin, ihn drauf gebracht hat.
Ich muss ehrlich sagen, in der Situation, man ist fast irgendwie am Versuchen zu funktionieren. Wir wären gar nicht auf die Idee gekommen, zu schauen, was es da für Hilfsmöglichkeiten gibt. Wir haben wirklich das Glück gehabt, dass die Dame von sich aus angerufen hat und gesagt, mein Doma konnte nicht, was ist passiert? Und dann haben wir ja die Geschichte eigentlich geschildert und sind erst über das wirklich informiert worden, dass es da etwas im Land gibt, wo man hilft und dass die wirklich ins Haus kommen und ich sage jetzt moralisch, seelisch unterstützen, aber auch wenn Not am Mann ist, um einkaufen oder kochen oder so Sachen organisieren können und das war wirklich, ich sage, der erste Schritt, der uns wieder Raum zum Atmen gibt und wirklich eine kleine Energie zum das Ganze verarbeiten, so schwer das extrem schwierig war.
Sagt der Marc Hofer. Wir sind fast am Schluss, Frau Matt. Schwingen Sie noch die Werbekeule für die Hospizbewegung?
Ja, ich bin immer ganz verwundert, dass man das nicht weiß, weil ich habe den Eindruck, wir machen sehr viel, wir sind sehr präsent. Aber bitte, nützen Sie es. Hospiz-vorarlberg.at. Machen Sie sich ein Bild von unseren Angeboten. Wir sind auch sehr spontan. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und eher früher als später, weil es ist wunderbar, wenn Beziehungen schon vorher wachsen können, wenn Menschen noch mitentscheiden können, was sie möchten, was sie brauchen.
Sie hatten das Geburtstagsgeschenk 30 Jahre Hospizbewegung von Radio Vorarlberg an die Hospizbewegung. Wichtig, Alfons, Sie haben das Schlusswort zur Ausstellung im Spital.
einfach hingehen und die Möglichkeit nützen, sich damit auseinanderzusetzen, sich berühren zu lassen und vielleicht, ja, was ich davor schon gesagt habe, eine kreative Betroffenheit zu entwickeln und denen, die einem am Herzen liegen, auf und das zu sagen, was man jetzt noch sehr gut sagen kann, weil man mitten im Leben steht.
25 gepackte Koffer für die letzte Reise, von der es kein Zurück gibt. Margarita Matt, Alfons Meindl, danke, dass Sie da waren. War wirklich spannend. Alles Gute für beide, für die Initiativen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Herzlichen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Morgen gibt's bei mir das Thema, wer braucht Heliskiing? Ein Gutachten zeigt negative Auswirkungen auf Wildtiere. Lech will aber an den Hubschrauberflügen festhalten. Gastmorgen ist bei mir Franz Ströhle vom Alpenschutzverein. Wer braucht Heliskiing? Ist das wirklich wichtig für den Tourismus oder wo nicht? Das werden wir zu diskutieren wissen. Wieder mit Ihnen, wie immer, ab 13 Uhr.
Gone and close the curtains, 'cause all we need is candlelight. You and me and a bottle of wine, gonna hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't start to cry, 'cause girl, you know I've got to go. Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone.
ORF Radio Vorarlberg. Die Nachrichten. Es ist 14 Uhr.
Über 800 Antisemitismusvorfälle im ersten Halbjahr. Student entdeckt riesige Maya-Stadt in Mexiko. Im Nachrichtenstudio Arthur Dreinacher. Die israelitische Kultusgemeinde hat heute ihren Halbjahresbericht über antisemitische Vorfälle veröffentlicht. Sie registriert eine deutliche Zunahme im Vergleich zum Vorjahr. Die Kultusgemeinde spricht von einem, Zitat, enthemmten Antisemitismus, dem Juden und Jüdinnen seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel ausgesetzt seien. Tanja Malle berichtet.
Von Massenzuschriften über Sachbeschädigung bis hin zu Angriffen. In der ersten Jahreshälfte hat die Meldestelle der israelitischen Kultusgemeinde 808 antisemitische Vorfälle verzeichnet. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 311. Das war noch vor dem 7. Oktober 23, dem Massaker palästinensischer Terrororganisationen an der israelischen Bevölkerung. Die häufigste Erscheinungsform war der israelbezogene Antisemitismus, gefolgt von der Relativierung der Shoah bzw. deren Leugnung. Knapp 3/4 der Vorfälle sind ideologisch eindeutig zuordnenbar, 255 kamen von Personen oder Organisationen, die weltanschaulich oder religiös dem Islam zuzuordnen sind, 225 waren politisch links motiviert und 116 politisch rechts.
Zwei Tage nach dem Doppelmord im Mühlviertel geht die Polizei weiteren Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Seit Mittag ist ein Großeinsatz im burgenländischen Bezirk Obern-Pullendorf im Gang. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Der Verdächtige ist im gesamten EU-Schengen-Raum zur Fahndung ausgeschrieben. Auf dem Gebiet des heutigen Mexiko hat ein Doktoratsstudent eine riesige Maya-Stadt aufgespürt. Die Stadt soll etwa doppelt so groß sein wie Graz. Die Ruinen sind fast vollständig von Bäumen überwachsen, aber mit Hilfe einer neuen Lasertechnologie ist es gelungen, die Überreste sichtbar zu machen. Barbara Reichmann.
Ein Archäologiestudent sucht online nach Luftaufnahmen von Mexiko und entdeckt dabei mehr als 10 Jahre alte Laserscans, die ursprünglich für Umweltmessungen aufgenommen worden sind. Der Student und sein Team nutzen eine speziell für Archäologen entwickelte Software, um die alten Aufnahmen zu analysieren. Und sie entdecken so eine neue Dimension, eine riesige Stadt, erklärt Marcello Canuto von der Tulane University.
Buildings, canals, roads.
Gebäude, Kanäle, Straßen und sogar Pyramiden hat man entdeckt. Auf die